Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Manche Stimmen werden leiser, weil sie sich nie dem Lärm angepasst haben. Patrick Rasche ist so eine Stimme. Freeride-Punk, Liniensucher, erdverbunden. Einer, der nie gefahren ist, um gesehen zu werden, sondern weil es ihn rauszieht. In steiles Gelände, in unbequeme Entscheidungen, in Gnadi-Lines, die kein Algorithmus belohnt. Seine Clips, die Outlaw Diaries, sind bis heute legendär. Keine Hochglanzkampagnen, keine Clickbait-Moves, sondern echtes Mountainbiken. Roh, ehrlich, kompromisslos. Seitdem ist es stiller um ihn geworden. Nicht, weil er weg ist, sondern weil er sich bewusst dem Zirkus entzogen hat. Patrick verdient sein Geld mit Streckenbau, kauft sich sein Zeug lieber selbst, als sich von Brands, Reichweiten und Likes definieren zu lassen. Freiheit statt Vertrag, Haltung statt Hype. Ein echter Junge aus dem Ruhrpott, geerdet, direkt, ohne Maske. In dieser Folge sprechen wir über das Verschwinden aus der Öffentlichkeit, über Unabhängigkeit, über Schmerz und Schönheit im Freeride. Und darüber, warum manche Geschichten nur stark bleiben, wenn man sie eben nicht ständig erzählt. Eine Folge für alle, die Mountainbiken nicht konsumieren, sondern leben. Und jetzt viel Spaß mit Patrick Bengel Rasche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats in Cold Brews. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen Premiere. Ich habe zum ersten Mal, bin ich zu Gast bei jemandem, nämlich Patrick Rasche. Hi Patrick.
Hi Dennis.
Cool, dass du mich eingeladen hast. Also eigentlich habe ich dich ja eingeladen zum Podcast. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es unbedingt live machen, weil es geiler ist, dich so zu sehen, ins Auge zu gucken. Und dann hast du gesagt, komm doch mal rüber hier in meinen Landsitz.
Genau, herzlich willkommen.
Ja, voll. Und ich muss sagen, ich habe das auch gern angenommen. Normalerweise denke ich mir, muss man ja doch ein bisschen mehr Zeit in Kauf nehmen und irgendwo hinfahren und so. Aber das Haus von Patrick Bengel Rasche wollte ich sehen, den letzten Bikepunk Deutschlands.
Danke, danke. Nehme ich gerne an.
Nimmst du gerne an,
ne? Nehme ich gerne an, ja.
Ja, und ich muss sagen, es hat auch nicht enttäuscht. Also man fährt hier über so einen Schotterweg zu so einem alten Gemäuer. Mitten im Ruhrgebiet, will man sagen. Aber wenn ich aus dem Fenster gucke, nur grün rundherum. Du wohnst mitten im Wald. Das ist epic, epic hier.
Also eher so die Eifel-Vibes.
Ja, voll.
Aber wenn du um die Ecke fährst, bist du schon halb in der Stadt. Ich mag die Mischung.
Das ist Wahnsinn. Also ich bin jetzt von oben gekommen mit dem Auto und da denkst du, du bist irgendwie so im fast schon British Columbia. Das geht ja so serpentinmäßig hier die Straße runter. Richtig, richtig geil.
Nennt sich nicht umsonst SNBC.
SNBC, korrekt. Ja, ich habe, und das ist auch eine geile Anekdote, kann ich gleich erzählen, vor Jahren mal mit dem Stefan Kudella wollte ich hier genau gegenüber am Hang mal so eine Downstrecke reinbauen. Und da habe ich eben mal geguckt, ob daraus was geworden ist. Mehr sagen wir jetzt nicht, aber ich sag mal, der Pott ist ja sowieso umtriebig. Also gebaut wird hier an allen Enden und Ecken.
Ja, also die Gründe dafür sind eigentlich ganz logisch, weil hier gibt es ja potenziell echt viele Mountainbiker.
Absolut.
Und wir haben eigentlich so gut wie nichts Legales.
Sehr wenig.
Das heißt, alle, die hier wohnen und hier biken wollen, biken eigentlich illegal.
Ja, und die paar Sachen, die legal sind, sind halt auch nicht geil, muss man auch sagen. Wenig geil ist. Und das ist sehr so auf den Breitensport ausgerichtet. Aber jetzt sind wir vielleicht schon viel zu viel im Thema. Ich glaube, es gibt einige Leute, die vielleicht gar nicht wissen, wer Patrick Rasche ist. Spitzname Bengel.
Ja.
Du warst ja, ich würde mal sagen, so bis 2000, kannst du mich immer korrigieren, wenn ich Scheiß erzähle, 2014, 2013, ziemlich präsent in der Szene.
2017
sogar. Mhm. An super vielen Videoproduktionen teilgenommen. Weil du einfach absolut Gnarly-Riding-Style hast. Also du haust dich überall runter, hämmerst alles und du lebst es auch. Du machst es nicht nur für die Kamera, sondern man merkt einfach, es schon in den Filmen, und da kommen wir auch später drauf zu, das ist einfach dein Leben. Das hat dich bekannt gemacht und das ist Patrick Rasche, oder?
Danke, geht runter wie Öl. Nehme ich. hat mich irgendwann einfach gefesselt so und gar keine Aussicht gehabt, jetzt irgendwie groß bekannte Spots zu fahren oder ja, überhaupt das zu erleben, was man sich darunter vorstellt.
Aber wie bist du denn zum Radfahren gekommen? Ich meine, keiner kauft sich einen Freerider mit Federweg und springt eine Halde runter.
Also ich hatte in meiner Jugend eh nie Geld.
Das heißt, cool.
Ich hatte immer nur geändert? So... Nee, aber jetzt habe ich Bikes.
Sehr gut.
Ich hatte immer runtergerockte Hardtails.
Ja.
Und
also ganz früh mit Radfahren begonnen?
Ja, oder? So mit 15, 16 so. Ja. Und dann hatte ich mit 16 meinen ersten Job, wo ich ein bisschen Kohle verdienen konnte. Und da habe ich mir zum ersten Mal ein spezifisch extra Gravity-Bike, sag ich mal, aufgebaut. Damals ist es schwer zu sagen, ob es jetzt ein Downhill oder ein Dirt-Jump-Bike war. Es war halt ein Hardtail mit fetten Schlappen und halt, wie es damals war.
Ja, wie es damals war.
Dann bin ich damit eine Saison Downhill-Rennen gefahren. Hab ein bisschen angefangen zu springen, in der Stadt halt irgendwelche Treppen gesprungen und so. Ja, und so, das war eigentlich mein Start und auch relativ entscheidend, weil ich in dem Jahr Martin Donath von der Mountainbike Rider kennengelernt
Oh
habe.
ja.
Der hat mich mit zu den Rennen genommen.
Den hatten wir auch schon auf dem Podcast übrigens.
Ja, erstmal auch geiler Typ und
Absolut.
von
Der
dem habe
lebt
ich auch
das
meinen
Rad.
Spitznamen,
Der
muss ich
lebt,
sagen.
das wäre die nächste Frage. Der lebt das Radfahren ja ungefähr genauso wie du. Also in einer anderen Ausprägung, aber der Typ lebt auch nur fürs Radfahren.
Ja, ich habe schon gehört, der ist echt eine zähe Maschine,
Der
was
ist eine
vor allen
zähe
Dingen,
Maschine geworden. Und der
ja.
hat dir den Namen Bengel gegeben?
Ja, der, beziehungsweise die ganze Crew, weil ich halt quasi so das New Kid war, da
Ja.
in dem ganzen Downhill Camp Ruhrgebiet. Und die konnten sich alle meinen Namen nicht merken und irgendwann hat dann einer mal Bengel gerufen
Aber
irgendwie.
Patrick ist jetzt nicht so ein komplexer Name.
Ja, aber ich glaube, konnten sie sich nicht merken.
Gut.
Aber Bengel haben sie sich sofort gemerkt. Dann haben die mich alle Bengel
In
genannt.
Bengel ist ja so, also ein bisschen Charakterzug steckt da ja schon drin,
Ja, also vielleicht ist es auch selbsterfüllende Prophezeiung. Ich weiß es nicht.
ne?
Und ja, dann hat sich das von der Downhill-Crew weiter verbreitet in meinen Freundeskreis. Mittlerweile nennt mich meine Schwester, oder schon lange meine Schwester nennt mich Bengel. Meine Mitbewohner nennen mich Bengel. Jeder nennt mich Bengel.
Steht aber nicht an der Klingel dran.
Steht nicht an der
Ne,
Klingel dran,
steht nicht
genau.
an der Klingel. Deswegen habe ich die erst gar nicht gefunden. Ja, cool. Und wann, sag ich mal, wurde so die Medienlandschaft auf dich aufmerksam? Ich meine, Kids, die sich ein Rad kaufen und irgendwie Fahrrad fahren, gibt es ja wirklich viele. Aber du hast ja irgendwann anders gemacht. Du bist vielleicht ein bisschen radikaler gefahren oder hast dir wilde Stunts gebaut oder Sachen nachgemacht oder vorgemacht. Irgendwo muss ja dieser Punkt gekommen sein, wo so das eine oder andere Magazin oder Filmemacher gesagt hat, ey, mit dem Bengel müssen wir doch mal was machen.
Also die Anfänge waren, glaube ich, wirklich so 2003, 2004, als es mit dem Radfahren ernster wurde. Bei MTB News damals war eigentlich so die Plattform vor Social Media, wo man so ein bisschen Content teilen konnte und sich mal so ein bisschen einordnen konnte.
Ja.
Und ich hatte dann einfach ein paar Fotos und ich sag mal irgendwelche Low-Res-Clips von den Digicams von irgendwelchen Stunts oder Jumps oder so. Und dann bin ich ein paar Jahre später so die ersten, ja, so Wettbewerbe, vielleicht irgendwie The Cut Slope Style in Winterberg oder Homegrown Tour von der Mountainbike Rider, diese Skatepark-Serie
Du bist alles
mitgefahren.
mitgefahren, ne?
Genau, und da war schon immer die Ausrichtung, weil ich war nie der Fahrer, der jetzt irgendwie den kompletten Run mit Tricks gespickt hinstellen konnte, sondern ich habe das immer gesehen als Plattform, dass ich irgendwelche Moves, die ich vorhatte, aber wo sonst nicht der entscheidende Drive da war, zum Beispiel, ne? Oder auch nicht die Cojones, wie auch immer.
Cojones, ja.
Das hatte dann in dieser Phase, wo man diese ein, zwei Minuten diesen Run hat und wo alle auf einen gucken, mal anmoderiert wird, so da, das macht einfach was mit einem. Das sieht man auch, wenn man sich jetzt große Contests anguckt, die geben sich ja auch härter als im Training, zum Beispiel.
Absolut, ja.
Und
Da
das
verliert
war
man auch so das
so.
Gefühl, oder? So ein bisschen für Speed und Dimension und so, ne?
Ja,
In
also
dieser
ich musste auch viel, viel
Anspannungsphase.
draus lernen. Also ich habe da auch teilweise, bin ich da ja auch komplett eingerasselt irgendwo, weil.
Du hast ja immer versucht, da direkt Dinge zu machen, die kein anderer machte, ne? Genau aus dem Grund wahrscheinlich, weil du jetzt nicht den Double Tailwhip gesprungen bist, sondern hast gesagt, dafür springe ich 20 Meter Gap, was
Ich fand
keiner
das schon
gesehen
immer
hat.
geiler, also es war schon immer mehr meins. Mit einfach, ich wollte schon immer
Dieses Big
gucken,
Mountain.
ja, wo kann man hinspringen und was irgendwie geht. Liegt aber auch vielleicht einfach an, ich bin einfach nicht so ein Talent in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie genau solche Moves einstudiere und die mal abspulen kann, sondern ich merke, meine Stärke kommt eher zum Tragen, wenn ich mir was überlege, so ein bisschen dieses Outside-the-Box-mäßige. Und genau, in den Contest konnte ich das dann, habe ich das dann durchgeführt, manche Manöver, ob die jetzt geklappt haben oder nicht. Und das hat mich so, glaube ich, ein bisschen bekannt gemacht, weil ab einem gewissen Punkt kamen halt vor einem Event Leute zu mir und meinten, ey Bengel, hast du das schon gesehen? Hier, da kannst du doch dran springen oder was auch immer. Habe ich dann häufig auch gemacht. Genau, und dann war das so 2008, 2009 rum, habe ich halt angefangen, vermehrt mit dem Konstantin Fiene Fotos zu schießen von coolen Locations und auch häufig Sachen, die wir selber in den Wald gezimmert haben.
Ja,
Und
ich erinnere
er
mich.
halt als Fotograf hat damit ein bisschen Bekanntheit erlangt und ich halt als Fahrer. Und
Ja, es
dann
war eigentlich
waren
ein
wir,
gutes Joint Venture, muss
genau,
man
dann
sagen.
hatten wir irgendwie Content in fast allen Magazinen, die es hier so gab. Auch im Random Magazin.
Ja.
Und
Ja, wir haben auch einige Dinge zusammen gemacht.
Genau, wir haben dann, aber das war noch ein paar Jahre später.
Das war später. Was war unser erstes Date? Ich habe überlegt, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Habe ich überlegt hier für unseren Podcast? Mir ist es nicht mehr eingefallen. Weißt du es noch?
Ja, das war auch an diesem, war auch so ein Holzfeature.
Ja, das haben wir fotografiert, genau.
Ja, und da.
Wo wir uns über den Weg gelaufen sind, überhaupt mal.
Vielleicht Winterberg, Dirt Masters.
Also das erste Ding, was wir gemacht haben, war dieser Fels im Wald, oder?
Stimmt.
Das war das erste, ja. Das war Gnali. Da sagt er, das muss ich erzählen, wo du sagtest, ja, wir haben hier keine Felsen hier im Wald, weil ist ja nun mal keine alpine Gegend, aber wir haben uns einen gebaut, komm mal, machen wir mal Fotos. Ich so, wie habt ihr euch einen gebaut? Dann sind wir dahin. Da steht auf einmal ein Fels im Wald. Ich komme da hin so von weitem. Ich so, wo kommt dieser Fels her? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen oder was? Und dann habt ihr wie die Gestörten da mit Maschendraht und Zeitungspapier und Farbe, eigentlich aus Pappmaché, wie man früher St. Martins Laternen gebaut hat, habt ihr einen Fels gebaut.
Ja, es fing an, genau. Wir haben erstmal aus Dachlatten die Grundkonstruktion gebaut. Darüber haben wir dann halt den Draht gespannt und den halt mit Pappmaché eingeschmiert.
Ja, brutal.
Und das war ja dann auch schwarz-weiß, weil man dann halt besser kaschieren konnte, dass es halt ein Kunstfels war.
Ich glaube, ich werde das Foto mal auf Instagram, ich suche das mal raus und poste das hier zum Podcast
dazu. Sehr gerne.
Das muss ich mal suchen, das war echt eine geile Nummer. Ich glaube, da hatten wir auch eine 6-Seiten-Story in irgendeinem Magazin mit, noch mit dem Abriss danach, ihr habt das danach ja auch wieder weggemacht. Das war geil, das war richtig geile Nummer, ja.
Ja, da muss man auch sagen, diese Produktion von Fotos vor allen Dingen, die, wenn man das... Wenn man sich richtig darauf konzentriert, sich richtig reinstürzt, da kann man dann halt sich komplett ausleben. Du kannst halt ultra kreativ sein. Du kannst ja auch, was bei Videos nicht so geht, du kannst bei Fotos ja auch viel kaschieren. Also bei Fotos hast du nur diesen einen Moment, wo der Shot ist. Und davor und danach, Anfahrt, Auslaufen, sag ich jetzt mal, spielen ja keine Rolle.
Genau.
Und du kannst dadurch halt voll spielen mit allem Möglichen. Wie zum Beispiel auch, kannst du einen Kunstfels bauen.
Ja, ja, auch so kleine Stunts, sag ich mal, die sehen auch im Video oft nicht geil aus, ne? Und da kannst du trotzdem noch ein gutes Foto machen. Aber findest du, dass sich diese Medienwelt stark verändert hat durch den Einzug von Social Media? So wie viel Mühe man sich jetzt zum Beispiel macht für ein Video oder für ein Foto oder so?
Natürlich, also ich glaube, das muss ich nicht finden. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Vor allen Dingen, also merke ich, wie mir das ein bisschen den Stecker gezogen hat, motivationstechnisch was zu machen, weil irgendwie der größte Reward war eigentlich immer, wenn man dann in den Laden geht und die Magazine durchblättert und auf einmal findet man ein Foto von sich.
Ja.
Ja, und jetzt, also der Level ist natürlich so wie noch nie, weil der steigt die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
Und die geben sich kranken Scheiß und es gibt Kids, die haben den Ultraskill. Der Bezug ist halt ein anderer und auch diese ganze Geduldsspanne, so zum Beispiel, wie viel Zeit steckt man rein für die Produktion, was hat man nachher für ein Resultat, wie wichtig ist das noch, weil ich meine, ein Swipe oder ein Scroll ist halt schneller erledigt, als irgendwie was durchzublättern. Absolut. Und ne?
Ich finde es auch durch das Format vom Handy hat sich auch die Art total verändert, wie Action dargestellt wird. Ne? Meistens ist es doch immer relativ vollformatig, irgendwie der Fahrer im Bild, weil du hast nur ein recht kleines Bild. Mhm. So diese großen Panorama-Aufnahmen, wo irgendwo ein kleiner Jump ist, sowas wird immer unpopulärer, weil es auf dem Handy einfach nicht geil zu konsumieren ist. Ne?
Ja, voll. Und ich meine, in einem Magazin eine Doppelseite, das wo man selber was drauf ist und man muss sich selber vielleicht erstmal so ein bisschen suchen, weil so viel Epicness drumherum ist.
Ja,
ja, das hat mich halt immer voll abgeholt. So.
Ja, brutal.
Und ja, das war auch immer, wenn ich zum Beispiel bei Pinkbike gucke, so diese fetten Fotostories von krassen Fahrern, wo man halt wirklich einfach sieht, wie die so ihr täglichs Leben mit Biken und so führen, weißt du, und dieses Exploring bauen und diese geilen Shots mit einer geilen Szenerie, das ist einfach, da habe ich Bock drauf.
Ja.
Genau.
Ja, ich fand auch, das war früher schon irgendwie, ja, nicht so schnelllebig und irgendwie auch, ja, da war mehr Emotion. Und ich erinnere mich auch noch, da war ein Film von dir, der wurde Erstaufführung in irgendeinem Club in Essen. Ich glaube, es war Action Heroes, aber ich bin mir nicht sicher. Oder irgendeiner, den die El Flamingos gemacht
hat. Das war Outlaw Diaries.
Outlaw Diaries. Und wo einfach so ein kleiner Club voll mit Leuten ist auf einmal. Die ganze Bike-Szene des Ruhrgebiets und darüber hinaus war da vereint in diesem Club und feiern den Film mit Patrick Rasche. Ich meine, das sind Zeiten, es gibt es nicht mehr. Oder New World Disorder früher, wo einfach in Köln das Gloria rappelvoll war mit Leuten, die da Tage vorher, will ich mal übertrieben sagen, anstehen, um eine Karte zu kriegen. Das war doch schon Porno, oder?
Und kaum einer konnte sich an den Film erinnern, weil alle so besoffen waren. Und ja, da mussten die erst mal Monate warten, bis der Film wirklich rauskam.
Das ist richtig.
Ja, und das, die Outlaw Diaries Premiere in Shanghai war auf jeden Fall auch ein kleines Highlight. Also ich hatte gar nicht so Bock darauf, weil...
Shanghai hieß der Laden?
Ja, Hotel Shanghai hat jetzt auch neulich geschlossen.
Ah.
Die haben zugemacht. Und
aber nicht wegen dir.
Ich glaube nicht. Und das war so...
An dem Abend war der Bierumsatz okay.
Das war mir ein bisschen zu viel Trubel um meine Person.
Ja.
Aber eigentlich war super geil, weil alle waren gut drauf, alle hatten Bock und die Afterparty war doch richtig cool. Aber das war halt auch so ein bisschen das Kapitel abgeschlossen so mit Content produzieren und so.
Ach echt, das
danach
war
eigentlich, Ende? Ja, danach habe ich eigentlich nicht mehr groß was gemacht.
Weil du keinen Bock mehr hattest oder weil da kein Reward seitens der Industrie mehr kam? Oder?
Da spielen verschiedene Dinge mit rein. Also zum einen ist es so, was will man mit einer gewissen Ausrichtung oder was will man erreichen? So. Und da muss ich ein bisschen zurückgehen. Da gab es bei mir mehrere Stufen. Also angefangen mit Biken habe ich halt, weil ich diesen ganzen, ja, dieses ganze Freeriden und so ein bisschen Limits pushen und quasi auf dem Fahrrad frei sein, das fand ich immer geil. Und ein paar Contests, die ich gefahren bin, bin ich halt gefahren, um auch Limits zu pushen so, und das war quasi so der Schlüssel ins Schloss, dass ich mich irgendwie da reinleveln kann, in so eine so ein bisschen andere Ebene. Okay, dann habe ich das übers Contest-Fahren, habe ich gemerkt, okay, ich kann ein bisschen mehr abrufen, als ich dachte. Dann war es ein langsamer Übergang zum Film, und dann war es auch so, wenn ich extra mir Spots rausgesucht habe, die präpariert habe und das Filmteam da war, da konnte ich mich auch ein bisschen mehr pushen als sonst, wenn ich einfach fahren gehe mit Kumpels, wie auch immer. Und nachher ging das halt quasi ohne das alles. Also ich hatte genug Erfahrung und Fokus und vielleicht auch ein bisschen Skill, dass ich quasi mich ohne diese anderen Voraussetzungen, dass ich jetzt ein Contest-Szenario oder ein Filmszenario brauche, kann ich mich jetzt auch selber da reinleveln. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt wieder einen Schlüssel für das Schloss gefunden. Und zudem ist es noch so, was auch, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber jeder, wenn jetzt Filmer ein Projekt haben, die haben damit was vor. Also die wollen ihr eigenes Game damit auch pushen.
Na klar. Ja.
Und dann geht's halt schnell so weit, dass man halt mehr Kompromisse schließen muss aus, geht's jetzt um mein Riding oder geht's jetzt um das ganze Produkt und was muss ich tun, damit das Produkt entsteht so?
Ja.
Und ich finde oder fand diese Interviews auch immer eigentlich ganz funny so, aber dann bist du dann nachher irgendwo, guckst du den Film an und denkst, so habe ich das aber nicht gesagt. Dann wird das irgendwie zusammengeschnitten. Und war auch witzig, sich mal bei den Interviews einfach ein paar Bier reinzustellen, einfach mal ein bisschen Kack zu labern, so, oder was einem gerade so einfällt. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht, also war eine schöne Phase und gehört auch dazu, aber das ist eigentlich gar nicht, wo ich auf Dauer hin will. Also ich will mich gar nicht riesig promoten und irgendwie da einen vom Pferd erzählen.
Also du hast gar nicht den Plan, irgendwann mal vom Bike-Business zu leben?
Es war zwischendurch mal schon, ja, vielleicht eine Möglichkeit oder eine Idee.
Also ich denke, du hast eine Nische besetzt, die bislang, da bist nur du. Kennst du den Tristan Buland zufällig? Sagt dir der
Vom was? Namen, ja.
Ist ja auch so ein Freerider vielleicht so ein bisschen. Mit dem war ich auf dem Fototrip und dann kam das Gespräch auf dich. Ich so, kennt ihr eigentlich noch, der ist ja auch schon noch was jünger. Ich so, kennt ihr noch, sagt euch Patrick Rasche was? Und dann, da kriegt ihr direkt große Augen. Und ich sage, so, ja, das ist, warte mal, wie war das der Originalwortlaut? Ich sage, das ist der letzte deutsche Freerider, habe ich gesagt. Und da guckt mich der Tristan und sagt, nein, das ist der einzige.
Ja, also sowas ist natürlich auch schön zu hören.
Ne?
Das liegt aber auch,
was du machst, da bist du, glaube ich, wirklich fast der Einzige.
Es liegt aber auch daran, dass eigentlich die Voraussetzungen in Deutschland wenig gegeben sind, dass man halt wirklich freeridet. Also jetzt, meinen Gedanken dazu zu Ende zu erzählen, diesem Ganzen ist halt mit dem, das Freeriden braucht gewisse Voraussetzungen. Also du brauchst halt eine gewisse Freiheit, um irgendwas zu machen. Ja. Auf dem Bike, und in Deutschland ist halt auch aus Gründen natürlich, wir haben eine hohe Bevölkerungsdichte auf engem Raum und so. Hier kannst du nicht einfach freeriden, wie du willst, oder kannst du schon, aber du musst halt dreist sein und ist häufig auch illegal und so.
Ja, man will ja auch nicht zu dreist sein, ne, um der ganzen Bike-Community nicht auch noch
ja, erstmal das reinzudrücken. Und zum anderen will man kann durchs Biken auch Vorstrafen kriegen, so zum Beispiel.
Ne? Ja.
muss nicht unbedingt sein, und ich verstehe schon, warum man jetzt vielleicht sich eher auf andere Sachen konzentriert, wie vielleicht einfach Freestyle-Mountainbiken, Enduro fahren, wie auch immer, weil das meiste Freeriden, was ich gemacht habe, habe ich ja eh in anderen Ländern gemacht.
Ja.
Und ja, hier in Deutschland ist es einfach schwierig.
Ist einfach schwierig, ne, genau.
Ja.
Ich habe mir auch die ganzen jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch, die ganzen Outlaw Diaries nochmal reingezogen. Also ich muss sagen, ich finde die geil. Die sind auch, obwohl sie teilweise 10, 12, 15 Jahre alt sind, ist immer noch zeitgemäß von der Bildsprache und so. Ich habe mir die echt gerne nochmal reingezogen. Also nach wie vor top.
Aber also El Flamingo, muss ich sagen, haben zu der Zeit vor allen Dingen halt ihren Level ganz schön angehoben. Hat man richtig gemerkt, die waren gerade auf dem Übergang von Uni zu Business. Und das war ja auch Portfolioarbeit. Also ich hatte natürlich auch das Glück vom Timing her, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und vielleicht auch noch jemand war, den die gebrauchen konnten, sag ich mal.
Ja.
Weil ich meine, Radfahren tun ja viele und der gehört ja immer ein bisschen mehr dazu. Man braucht die passenden Ideen, man muss vielleicht der passende Charakter sein und noch verfügbar und zäh genug, weil ich meine, so einen Film zu drehen, du musst einfach, Zähigkeit ist einfach das, was du brauchst.
Ja,
und ich wurde auch immer verglichen mit einem Lederriemen, der irgendwo hängt bei Wind und Wetter und einfach, einfach für immer da hängt so.
Unkaputtbar.
Fand ich auch eine schöne Analogie.
Aber apropos unkaputtbar, was ist auf dem Verletzungskonto? Ist da viel bei dir? Weil ich habe nicht viel mitbekommen, ehrlich gesagt.
Ich sag mal so, bei mir ist eher Kleinvieh macht auch Mist. Jede Menge.
Okay, verstehe.
Ja,
also nichts Wildes, aber...
Ja, das ist halt auch ein Vorteil von dem, wenn man das jetzt so macht, wie ich das mache. Ich mache halt, wann und wie ich das möchte. Nach Lust und Laune, nach Gefühl. Ich fahre auch nicht bei Kackbedingungen und... Genau, das ist einfach... Ja. Genau, jetzt ist es as freeride as it gets und da wollte ich eigentlich immer hin. Deswegen... Jetzt ist einfach echt zu genießen, die letzten paar Jahre so.
Bist du auf der Zielgeraden oder was soll das heißen?
Ja, wenn die lang genug ist, können wir machen.
Ja, genau. Ich sage mal, der Plan ist jung zu sterben, aber das so spät wie möglich.
Ja.
Ja, oder? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hatte gerade... Ach so, ja genau. Da haben wir eben drüber gesprochen. Du hast ja auch noch, dadurch, dass du ja fast all deine Stunts selber baust... Ne? Also es ist ja selten, dass du irgendwo hingehst und sagst, da fahre ich jetzt was nach, sondern du gehst ja wirklich in den Wald und baust da so ein Gnali-Ding und bist ja dann der Erste, der es auch clearen muss. Und das, finde ich, ist sowieso nochmal ein ganz anderer Level. Also irgendeinen Stunt nachzufahren, wo man schon gesehen hat, den haben 1000 Leute, oder 1000 nicht, aber 2, 3 haben das schon gemacht, da hat man ja schon dann einen Bewegungsablauf visualisiert, da weiß man ja, wie das funktioniert. Aber du machst das ja immer zum ersten Mal.
Also, ja, immer nicht.
Oder oft, ja.
Oft, leider zu oft. Ich finde schon immer gut, wenn man Verantwortung teilt. Aber wenn ich jetzt eine Verantwortungsbaustelle aufmache, dann sollte ich die auch vielleicht selber abschließen. Und hatte jetzt letztes Jahr ein bisschen das Glück, da haben mir Leute mal auch mal was abgenommen. Aber an sich, das meiste checke ich selber aus. Aber über die Jahre hatte ich auch schon genug Hilfe, sowohl beim Visualisieren fertig machen, als auch beim Fahren, dass ich da nicht komplett allein auf weiter Flur war. Ja. Aber klar, das ist eigentlich, genau, das ist eigentlich das, wie ich sehe, komplette Paket, dass du was siehst, die Arbeit reinsteckst und am besten noch mental und physisch den Skill mitbringst, das durchzuführen.
Ja.
Und ich fühle mich irgendwie da hingezogen, wenn Sachen eher so für den Großteil der Leute auch für gute Biker eher so ein bisschen ein No-Go sind, ist mein Ehrgeiz schon geweckt. Also das ist immer eigentlich das beste Gefühl, Sachen sauber und clean zu fahren. Ich sag mal, ereignislos zu fahren, die für viele Leute so mehr oder weniger Lotterie sind oder wie auch immer.
Ja.
Da denke ich schon so, das wird jetzt mal sauber hingestellt, das Ding.
Ja, ich kenne ja einige deiner Stunts, so muss ich sagen. Also da würde ich jetzt nicht jeden unbedingt nachfahren. Und einen ganz witzig, der haben wir eben drüber gesprochen. den habe ich gesehen. Also ich war im Wald spazieren mit dem Hund. Und dann habe ich da sowas gesehen, weil wir haben ja irgendwie so eine ähnliche Idee vom Radfahren, habe ich den Eindruck, irgendwie schwierige Sachen zu fahren oder zu springen und so, wobei du das sicherlich auf einem ganz anderen Level nochmal machst. Und ich war da in diesem Wald und dann sehe ich da so ein Ding und denke mir, ja, das könnte man ja vielleicht fahren und dann, ach nee, wahrscheinlich eher nicht. Und dann sah ich da auch keinen Auslauf und habe es mir aber trotzdem ziemlich intensiv angeguckt, aber dann entschlossen, also ohne da hart Schippe anzulegen, ist das Ding eigentlich nicht machbar. Und jetzt zeigst du mir eben auf dem Handy ein Video, wie du da runterfährst. Das ist schon scheiße, ne? Dass du mich jetzt hier so runterziehst, mental. Also aber geil, geil gemacht, also absolut.
Ich sehe es eher als Motivationshilfe.
Ja, unbedingt, also da muss ich nochmal hin. Ja, ohne Hund, mit Fahrrad.
Ja, ist nicht. Ich habe ja auch sehr viel, mich sehr viel dann schon damit befasst so. Und gibt auch zum Beispiel Sachen, die wirken erstmal unfahrbar, aber ich habe halt auch ein Seil und ein Gurt und so und manchmal seile ich mich auch in Sachen rein und wenn du wirklich die komplette potenzielle Fahrbahn einmal abgelaufen bist, ist vor allen Dingen bei steilen Sachen super wichtig, weil du siehst häufig von oben halt nur nach ganz unten und siehst nicht, was dazwischen ist. Und dann hat man schnell das Gefühl, man fällt einfach nur,
ja.
Was man eigentlich auch tut.
Ja.
Aber trotzdem sind deine Reifen ja im besten Fall auf dem Boden. Und du fährst da was lang, wo du noch ein bisschen Kontrolle hast.
So Hauchrestkontrolle
ist ja gegeben, so ein bisschen, ne? Richtungswechsel, ja, Bremsen und so. Und ich glaube, der Rest setzt sich einfach zusammen aus allem, was man schon gemacht hat. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, finde ich, ist immer möglichst viel gute Erfahrung zu sammeln. Deswegen
absolut, ja.
Ist sich eher Zeit zu nehmen und vielleicht ein Feature weniger zu fahren, als man Bock hat an dem Tag.
Oder auch mal nach Hause gehen, um nicht zu wiederkommen.
Auch mal nach Hause, genau.
Ich erinnere mich, wir waren mal an einem Spot, wollten Fotos machen. Und wir sind wieder nach Hause gegangen, weil irgendwie hast du dich nicht gefühlt, da reinzufahren an den Tag. Ja.
Kann sein. Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja, kann ich verstehen, dass du das aus dem Gedächtnis gestrichen hast.
Was gibt's bei mir nicht?
Na, kann ich total verstehen. Nee, aber muss man auch mal kneifen, absolut.
Ja, vor allem, wenn ich überlege, ich fahre jetzt seit über 20 Jahren und ich steigere mich immer noch, so sehe ich es auf jeden Fall.
Ja.
Und das machst du, glaube ich, nur, wenn du zwischendurch immer vernünftige Entscheidungen triffst.
Absolut.
Und morgen ist auch noch ein Tag.
Ja, und du hast ja auch keinen doppelten Boden irgendwie. Du musst dich ja auch selber am Kacken halten, wie man so schön sagt. Das ist ja, du lebst ja eigentlich schon so ein bisschen das Leben von einem Freeride-Profi, sag ich mal, aber ohne Sponsoring. So, du machst das ja alles selber. Von was lebst du eigentlich?
Ich mache hauptsächlich Trailbau.
Ach, Tatsache.
Tatsache,
kann ja. Man dich buchen? Oder man ist das so unter der Hand, ghetto-mäßig?
Wäre schön. nee, das ist schon alles ziemlich offiziell, aber...
Wo hast du nicht auch den Max Toppen Pumptrack in den Garten gestellt?
Ja, ich habe schon mehrere Pumptracks gebaut. Bei Max war der tighteste von allen.
Ja, ich habe den gesehen, der war echt eng, ey.
Und der Garten war einfach nicht größer.
Ja.
Und wurde halt hingebaut, ne? Ja. Ich bin den, glaube ich, auch nie wirklich gefahren. Aber ich kann mir vorstellen, der ist scheiße schnell und scheiße eng.
Ja. Ich glaube, er hat mittlerweile auch wieder, also ist, glaube ich, nicht mehr existent. Weil sie ihn auch zu wenig genutzt haben, dann wächst das ja auch ziemlich schnell zu. Und die Kids sind jetzt groß, die fahren das Ding nicht mehr. Er fuhr, glaube ich, sowieso nie so viel Pumptrack. Insofern hat sich das erledigt. Aber ich habe es gesehen und ich fand den geil, aber auch, war sportlich eng. Ich habe in meiner Recherche gesehen, du hast in Solingen am Klingentrail zum Beispiel weiter mitgemacht.
Ja, nur am Anfang. Ich habe nur so die ersten paar Meter gemacht. Und dann haben andere übernommen.
Ah, okay.
Hat seine Gründe,
ja. Okay. Schade, hätte ich gerne mal, oder wir können es auch an einem anderen Beispiel machen, wo du an offiziellen Trails mitgearbeitet hast, was da so die Challenges sind. Weil ich glaube, da muss man eine ganz andere Idee vom Bauen umsetzen, als was du jetzt so privat machst. Ne? Das muss ja so für jedermann befahrbar sein. Mhm. Ich glaube, es muss ziemlich haltbar sein im Idealfall. Darf nicht zu gefährlich sein, darf auch nicht zu langweilig sein. So, was sind da so die... Und dann gibt es natürlich auch noch einen Auftraggeber, der hat auch noch ein Lastenheft, was er dir in der Hand drückt. Oder kriegst du einen Plan und mach?
Also grundsätzlich, um das mal ziemlich allgemein zu fassen, ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen privat und kommerziell bauen ist, dass man privat im besten Fall seine eigenen Ideen umsetzt, ohne große Kompromisse.
Klar.
Und beim kommerziellen Bauen ist es halt so, du baust halt für jemanden, sonst würdest du ja kein Geld kriegen. Das heißt, du brauchst am besten Fall so, wie er es möchte, nur an Stellen, wo jetzt, sag ich mal, es unausweichlich ist wegen irgendwelchen Böschungswinkeln, Entwässerungen und so. Da muss man einfach die Regeln beachten. Da kann man jetzt nicht immer auf persönliche Präferenzen Rücksicht nehmen, weil ein Trail muss im besten Fall relativ trocken sein.
Ja.
Weil wenn er verschlammt, ist er ganz schnell kaputt. Und er muss sich am besten ganz gut in die Natur einbetten. Und es sollte halt nicht aussehen wie jetzt irgendwie ein Schlachtfeld danach.
Ja.
Genau, und dann gibt es so ein paar Regeln wie.
Aber bei vielen Trails wird ja, wo du gerade von Schlachtfeld und Verschlammen sprichst, wird ja unheimlich viel mit Brechsand gearbeitet, ne?
Hat auch mit der Frequenz zu tun.
Ist langweilig, oder? Diese Brechsandpisten?
Ja, ich glaube aber auch eher, dass man, wenn es ums kommerzielle Bauen geht, dass es schon für geübte Fahrer langweilig ist, weil man ja eher für die Masse baut, um Leute an den Sport ranzubringen oder halt einfach, sag ich mal, rein Wochenend-Familienkonsum zu schaffen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mehr in dem Sport drin bin, mehr Zeit und Mühen investiere, dann gucke ich vielleicht eh genauer, wo will ich denn überhaupt fahren, was entspricht jetzt dem, was ich üben will, dem, was ich kann und so weiter. Und häufig sind ja diese öffentlichen Trail-Projekte und so sind ja hauptsächlich einfach Flow-Trails, sag ich, für jedermann. Da könntest du jetzt auch einen ungeübten Radfahrer draufschicken.
Der wird sich auch nicht umbringen.
Genau, und darum geht es ja. Es geht ja
Ja.
um das Unfallrisiko gering zu halten und erstmal für Leute eine erstmal positive Erfahrung zu schaffen.
Ja,
Oder ich sag
richtig.
mal, das zornige Zeug, das wird immer in der Nische entstehen. Und je mehr Leute aufs Bike steigen, desto geringer wird der Level eh.
Ja.
Weil, ja, weil die Masse größer wird, so ist das immer, wenn ein
Ist
Sport
klar.
von Nischen
Ja.
zum Breitensport wird. Und Biken hat es geschafft, Breitensport zu werden im Mountainbike-Bereich. BMX zum Beispiel, das wird schon nicht gehen, weil BMX ist zu skill-based, sag ich mal. Du musst halt so viele tausend Stunden schon da reinstecken, um gut zu werden.
Ja.
Und Skaten und so das
Skaten
Gleiche.
ähnlich,
Genau,
genau.
aber sag ich mal jetzt, Radfahren von A nach B kann so gut wie jeder. Und der Schritt auf eine planierte Wellenbahn in den Wald zu gehen, ist auch nicht so groß, verstehst du?
Ja, das stimmt.
So.
Gibt ja diesen, oder gab es, ich glaube, gibt es nicht mehr, diesen Bikepark Warstein in Sauerland. Da hast du dich, glaube ich, auch ein bisschen wild
Ja,
verwirklichen können,
da
ne?
hab, war ich auf jeden Fall noch in meinen.
Da habe ich die North Shore-Dinger in 3 Meter Höhe und so.
Ja, und auch da hatte ich auch noch so ein bisschen anderes Mindset. Also da jetzt versuche ich schon ein bisschen professioneller aufzutreten. Aber
Nee, aber ich meine, es ist ja auch mal schön, dass einer sagt, hier, mach doch mal, hast du Spielwiese, mach doch mal was Verrücktes. So, ich glaube, das war doch da gegeben,
ja,
oder?
war, glaube ich, echt wichtig für den Start, um das in diesen offiziellen Trailbau so ein bisschen reinzukommen und dass ich mich vor allen Dingen immer so ein bisschen austoben konnte neben den Baustellen, dass ich da so ein bisschen so ein Testobjekt hatte.
Ja.
Da habe ich auch immer ganz gutes, knallhartes Feedback gekriegt von den Locals, weil das ist auch witzig. Local Biker verhalten sich ein bisschen so, als wäre das deren Territorium und es muss alles so sein, wie die das wollen. Ich sag mal, ist auch ganz grob, nur um das darauf zu kommen, auch ganz grob beim Klingentrail so.
Ja.
Die entsprechenden Personen werden, falls sie das hören, sich angesprochen fühlen. Grüße gehen raus. Ja, ansonsten, das ist immer Kompromissfindung.
Klar.
Einfach, ne? Und da muss man sein eigenes Ego halt beiseite legen. Kann ich aber mittlerweile auch ganz gut, weil ich weiß, wie ich mich austoben kann. Und wenn ich Geld verdienen will, dann bin ich brav, damit ich Geld verdiene, um mich dann auszutoben.
Wollte gerade sagen, muss ja das machen, was der will, der dir das Geld gibt.
Genau.
Klar kannst du den beraten, sagen, ja, das wäre vielleicht geiler oder lass das weg, aber wer die Zeche zahlt, der kriegt auch die Show, ne?
Ja, ich will auch gar nicht unbedingt dahin, dass ich jetzt super krasses Zeug beruflich baue. Weil dann passieren auf meinen Strecken eher Unfälle und dann die ganzen Experten lassen sich dann darüber aus. Dann ist viel mehr Judging so involviert. Ich muss sagen, beruflich baue ich am liebsten einfach. Das macht super Bock und ist relativ easy von der Logistik. Ich baue am liebsten für Kommunen und Gemeinden so kleine öffentliche Pumptrack-Dirtparks und so.
Ja.
Weil man. Ich mag es erstmal, dass mit recht geringem Budget viel für die Jugend geschaffen wird, weil häufig ist es einfach in so Käffern so, was machen die Kids da? So. Und wenn die einen Dirtpark haben, dann haben sie eine Anlaufstelle, vielleicht bleiben ein paar bei dem Sport, lernen auch, wie man mit einer Schippe umgeht.
Aber Dirtpark ist schon ziemlich skill-lastig
Ja,
wieder,
Dirtpark, ich sag mal so, wenn da, ich meine jetzt nicht Dirtpark, so richtige Dirtjump-Trails, sondern eher so
Wellenbahn.
drei Tablelines.
Ja.
Und der Weg vom Pumptrack bis hin zu einem 3-Meter-Table, der ist überschaubar. Weißt du, das zu schaffen, ich kann auf dem Table erstmal draufspringen
Genau, ja.
und so. Und wenn ich so weit bin, dann kann ich mal überlegen, okay, fahre ich in den Skatepark, fahre ich mal zu richtigen Dirtjumps, fahre ich in den Bikepark. Also, das ist ein ganz guter Einstieg. Und ich mag auch das Feedback, weißt du, die Kids kommen, während man am Baggern ist, kommen schon leuchtende Augen. wollen mithelfen beim Shapen, die Eltern finden es geil, dass das für die Jugend passiert, man kann für einen niedrigen fünfstelligen Betrag schon echt viel schaffen und man hat nicht diesen ganzen Ärger wie im Wald, dass du irgendwie für 300 Meter Trail da irgendwie 10 Jahre planen, ja, nur mit Forst und Naturschutz und...
Das ist brutal, wie viele da mitsprechen. Ne? Mm. Das ist, also, ich stecke da in Wuppertal so ein bisschen drin, in so einer Community, die sich drum kümmert. Und also ich bin wirklich nicht aktiv. Ich lese da nur mit und mittlerweile bin ich sogar schon müde mitzulesen, weil es ist so zermürbend, was da passiert zwischen, was du gerade sagst, Forst, Naturschutz, untere Landschaftsschutzbehörde, der Bürgermeister will was, der Bezirksbürgermeister will was anderes. Dann gibt es Anwohner, die sich da noch einmischen. Dann ist da noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, noch ein Vogelbeobachter, der hat auch mitgekriegt, dass da Trails kommen. Und es sind so viele, die da über, die ja alle irgendwo am Ende glücklich sein müssen, wenn etwas geschieht. Mhm. Dass das Ergebnis A, auf sich warten lässt. Ich glaube, die sind seit über 15 Jahren dran. Ohne Witz. Und B, oft ja dann auch so eine weichgespülte Kacke wird. Ne?
Ja, du hast aber halt auch, wenn zum Beispiel anspruchsvoller bauen willst, vor allen Dingen naturbelassen anspruchsvoller, das heißt, du gehst mit dem Gelände ein bisschen steiler, dann hast du häufig bei höherer Frequenz das Problem mit, dass es sich krass einfährt. Das heißt, du hast so Rinnen, ja, als Trails, dann fließt das Wasser darunter, dann irgendwann ist da keine Erde mehr drin und die Wurzeln stehen krass raus und sieht schon immer heftig aus. Also du hast halt durch Erosion und Frequenz hast du schnell echt ein schäbiges Bild im Wald.
Total.
Deswegen verstehe ich auch die Einwände von Förstern und Naturschützern.
Ich verstehe das 100% auch. Ja.
Deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass man, ein Kumpel hat das Gatekeeping genannt, nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass man halt zum Beispiel so anspruchsvoll baut, wenn man für sich baut, dass man halt viele von seinen Trails irgendwie fernhält, beziehungsweise direkt abschreckt.
Ja.
Das muss aber, glaube ich, auch so laufen, weil du kannst, solche Trails können keine hohe Frequenz ab, so Naturdinge, und die Masse muss halt auf Dauer einfach zu den gebauten offiziellen Sachen gehen. Weil anders verträgt einfach die Umwelt und der Wald das nicht.
Ja, schwierig. Vor allem, wie du sagst, wenn es schwierige Trails sind, also jetzt, wir sprechen jetzt schon wieder über diesen illegalen Bereich, dann hast du ja auch oft das Problem, dass sich so B- und C-Lines ausfahren, ne? Weil die Leute, die es nicht fahren können, halt außen rumfahren oder eine Kurve nicht kriegen und dann fahren sie halt geradeaus weiter, statt wieder hochzuschieben. Das ist natürlich nervig. Aber um nochmal bei diesem legalen Trail-Angebot zu sein, wenn man das schon auch steil baut, dass es so kaputt geht, da haben sie in der Pfalz eine ganz gute Lösung mit dem Förster gefunden. Da haben die so einen Wald, so eine Breite, sag ich mal, von 200 Metern, wo die einen Trail bauen dürfen. Und den dürfen die aber auch nach Belieben versetzen. Das heißt, wenn der irgendwann mal im Arsch ist, dann können die den zumachen und 50 Meter weiter den wieder aufmachen. Ne, dann kann der, wo es zu ist, kann sich wieder renaturieren. Und wir beide wissen, das geht relativ schnell. Und das finde ich eigentlich eine geile Lösung.
Ich muss auch sagen, das wäre für mich die Option gewesen. Auch bis neulich, bis ich in Freiburg war und mit ein paar Leuten da geredet habe. Weil Freiburg hat ja offensichtlich ein Riesenproblem mit erstmal Baden-Württemberg, 2-Meter-Regel. Dann ist, obwohl es eine komplette Fichtenplantage ist, wird das ja als das absolute Naturhighlight wahrgenommen und so.
Ja, die letzten Fichten Deutschlands, das ist ein Highlight.
Ja, stimmt. Und da war auch die Rede von diesem Korridor, den man hat, wo die Leute oder die Nutzer selber managen und verwalten, wo die Strecke lang geht und immer umlegen und die alte Strecke wieder zuschmeißen und so. Da kam wohl das Argument von Förstern und Waldbesitzern, dass die Schädigung größer ist und in tiefere Bodenschichten geht, als dass man das mal eben renaturiert und sich das wieder erholt.
Okay.
Das ist aber meiner Meinung nach hauptsächlich aus kommerzieller Sicht erzählt, weil natürlich jeder Baum ist Kohle wert und es geht eigentlich immer nur um das Wirtschaftliche.
Ja,
oft, ja. Und genau, Wälder sind Nutzflächen bei uns. Das meiste sind angepflanzte Plantagen. Wir haben keine Urwälder mehr und haben gewirtschaftet und wir leben halt auch in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, da geht es halt um Kohle und ist auch okay. So, ich mag es nur nicht, wenn man irgendwelche anderen Gründe vorschiebt. Warum ist man nicht einfach ehrlich und sagt, ey, wir wollen hier Geld verdienen, macht euch ab, anstatt wird einem irgendwas erzählt.
Ja.
Das gefällt mir immer nicht so.
Das stimmt. Ich glaube, womit die Mountainbiker keinen Gefallen tun, ist immer dieses Whataboutism, so dass man sagt, ja, okay, wir machen hier eine Spur im Wald, aber wenn der Harvester kommt, ist ja viel schlimmer. haben sie natürlich 100% recht mit, aber mit dem Argument holst du die nie ab, die Leute. Ne? Weil die sagen dann, ja, der Harvester, der muss ja da rein. Ne? Aber so wie du es sagst, wirtschaftliche Gründe und so, ist ja eine komplett andere Baustelle. So kriegt man die nicht. Ich glaube, da muss echt auch noch viel auf Politikseite mehr Argumentation betrieben werden, auch dass es auch einfach wieder cool ist, wenn die Jugend rausgeht und Sport macht, ne? Statt drinnen zu hängen vor dem Handy und Smartphone und so. Das ist ein Riesenthema. Und um wieder auf diese Wuppertal-Nummern zurückzukommen, da merkt man es an gewissen Punkten in den Behörden schon, dass dann Generationenwechsel stattfindet. So die ganz alten Leute, die noch wirklich so dieses alte Mindset haben, das Mountainbike als Grundböse ansehen, die scheiden langsam aus dem Berufsleben aus und da kommen neue, junge Leute nach, die der Sache echt aufgeschlossen sind. Und die muss man auch mit den richtigen Argumenten abholen und darf sie nicht vergraulen. Es gibt auch so viele Scheiß-Mountainbiker, muss man ja auch sagen, die sich scheiße benehmen und immer auf Konfrontation gehen, wenn sie einen Förster sehen oder so.
Hast du doch auch mal was drüber geschrieben, oder? So ein Artikel mit von wegen kein Fullface, warst du das nicht?
Ja, das ist 100 Jahre her, da habe ich auch viel Shitstorm für geerntet, aber ich würde den heute wieder so schreiben.
Ich muss auch sagen, ich habe da viele Punkte gesehen, wo ich zustimmen würde, weil das einfach ein Fakt ist. Ich bin ja häufig genug schon Wanderern begegnet und ich fahre immer, mein Gesicht ist immer zu sehen.
Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, was das heißt, wenn du mit einem Fullface-Helm auf dem Wanderweg gestochen kommst und vor denen halt einen fetten Skid machst.
Ja. Ne? Mega aggro.
So, und die Leute erschrecken sich halt dann und so. Und wenn Leute sich erschrecken, das kennt man, dann sind die meistens nicht mehr gut drauf.
Ja.
Und ich habe da mittlerweile ganz viele Herangehensweisen, Strategien, wie ich Wanderern begegne. Und das ist häufig deeskalierend. Ich weiß das aber auch, wie es andersrum sein kann, weil das habe ich jahrelang auch so gemacht.
Ja.
Und ich glaube, irgendwann muss man einfach lernen, wenn man Bock hat, auf Dauer im Wald zu sein.
Absolut. Also ich bin immer überfreundlich, teilweise wirklich übertrieben freundlich. Und es kommt in 99% der Fälle genauso zurück. Man ist kurz sogar nett im Gespräch, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, da sind wir so einen wirklich heftigen Trail runtergefahren. Aber es war ein offizieller Wanderweg, das war im Ahrtal. Ein bisschen zu schnell auch alles, wir kannten den Weg nicht und so und auf einmal stand, also mitten auf dem Weg, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, hatten sie eine Parkbank gestellt und da saßen zwei ältere Herrschaften drauf und schauten ins Tal. So, das heißt, die konnten uns nicht sehen, die haben uns nur gehört. Wir haben natürlich gebremst wie die Ochsen, weil wir wollten jetzt auch nicht in die Parkbank reinscheppern. Die beiden haben sich extrem erschreckt, auch völlig zu Recht, ne? Und wir haben uns sofort entschuldigt und haben die sofort in ein Gespräch verwickelt, so dass er waren einfach extrem freundlich. Und bei denen hat sich das Mindset von wir sind erschreckt von scheiß Mountainbikern zu ey, wie krass ist das, dass ihr hier runterfahrt, ey, cool und so. Das hat sich so schnell geändert.
Ja.
Wie gesagt, du musst einfach nur freundlich sein. Ne? Und nicht dann fluchend vorbeifahren und sagen, ey, fickt euch selber, ihr, was sitzt ihr hier rum, ihr alten Menschen.
Ja, genau. Man muss denen halt auch zu verstehen geben, dass man nicht extra ein Rowdy sein will und was Illegales machen will, sondern dass man dazu quasi genötigt ist, weil es gibt ja nichts anderes. Und eigentlich sollte so eine Beschwerde von anderen Waldnutzern gegenüber Mountainbikern, die sollten nicht an die Mountainbiker, sondern die sollten an eine offizielle Stelle von wegen, warum fahren hier so viele Mountainbiker quer im Wald rum, warum haben die nichts zum Fahren? Wenn das genug Leute machen würden.
Ja, das wäre gut, ne?
Genau, und wollte ich noch zwei Sachen zu sagen zu der Waldnutzung. Die Mountainbiker haben zwei Sachen, oder ein Hauptproblem ist, dass wir so spät waren. Also quasi die Waldnutzung war schon gut aufgeteilt zwischen Reitern, Wanderern, Joggern und so.
Ich glaube, die
und
Reiter Jäger haben sich auch lange schwer getan.
Genau, aber dazu komme ich jetzt gleich zu den Reitern. Ja, genau, die Biker kamen halt so spät. Okay, was machen wir jetzt mit denen? Die haben gewisse Ansprüche und die shredden überall lang und wie kriegen wir das hin? Und da erstmal war das wird noch so abgetan von wegen, ja, die ab und zu schmeißen wir mal einen Trail zu, verteilen ein Ticket und die sollen weg hier.
Ja.
So. Das wird ja nicht passieren, das wissen wir ja alle. Das wird ja nur mehr. Jetzt wäre mein Gedanke dazu, wie man das bei Reitern macht. Man zahlt ja, wenn man reitet, eine Steuer. Davon wird halt, weiß ich nicht, dann werden die Reitwege gepflegt und irgendwelche Kompensationszahlungen getätigt, wie auch immer. Und Biken ist auch kein billiges Hobby. Wieso macht man nicht, wenn man ein Bike kauft, zahlt man irgendwie einen Betrag X zwischen 10 und 50 Euro, was auch immer, von dem Bikepreis, zahlt man in so eine Kasse, das ist quasi die Steuer.
Ja.
Und davon könnte man halt Sachen machen wie sich um Trails kümmern, Schäden vom Bikern reparieren, wie auch immer. Aber Geld ist eigentlich in unserem System zu allem der Schlüssel.
Bin ich 100%
also bei dir. Also geh über den Geldweg so und quatsch nicht rum.
Geht auch nicht anders. Also dieses Selbstverständnis, mit dem Mountainbiker in den Wald gehen, sagen, ich kann ja hier fahren, das ist eigentlich ist es nicht gerechtfertigt. Ne? Genau, was du sagst. Eigentlich müsste man dafür auch ein bisschen was bezahlen. Und da bin ich auch bei dir. Eine Gebühr, die kann von mir aus der Radhersteller, der das Rad verkauft, direkt in seinen Preis integrieren, dann führt der die ab.
Genau.
Oder vielleicht so eine Art Pflichtmitgliedschaft in einem Mountainbike-Verein oder in der DIMP oder so. Also ich kenne ganz viele, die sind in der DIMP, weil die DIMP sich für die Interessen der Mountainbiker einsetzt. Ich bin da auch Mitglied. Weiß nicht, bist du Mitglied?
Ich bin da kein Mitglied.
Ja, kostet nicht viel. Also ich bin jetzt kein Riesen-DIMP-Fan. Ich glaube, man könnte es wesentlich besser machen. Das Problem ist nur, es gibt niemanden weit und breit, der es überhaupt macht. Und deswegen denke ich, ey, lass uns wenigstens die DIMP fördern.
Ist jetzt rein hypothetisch, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, die DIMP hat gar nicht die gleiche Einstellung wie ich.
Die ist bestimmt an manchen Punkten anders, aber trotzdem
auch setzt nur, sie ist sich, auch nur eine Vermutung.
Trotzdem jetzt. Setzt sie sich eher für die Interessen der Mountainbiker ein als gegen sie. So.
Ja.
Und das kann ja, also ich meine, das, was du betreibst, ich glaube, das wird man in Deutschland nie auf einen legalen Pfad bringen können.
Ich glaube, dann fände ich es auch gar nicht mehr so.
Genau, geil. Dann wärst du nicht der Punk, der du bist.
Ja, ich muss auch sagen, Punk, als ich aufgewachsen bin, war Punk irgendwie noch eine coole Assoziation so, ne? Und jetzt gar nicht, dass man mit dem Irokese rumläuft, sondern einfach, dass man so ein bisschen rebellisch ist.
Ja,
das war auch. Aber klar. Jetzt hat er in verschiedenen Bewegungen und im Zeitgeist und so zu tun. Mittlerweile ist Punk ja schon fast ein Schimpfwort, weil ich glaube, es ist einfach immer wichtiger, dass man so angepasst ist und so.
Soll ich Punks zurücknehmen, meinst du?
Nee, ich claim das weiterhin, weil ich habe auch keinen Bock. Ich muss nicht populär sein. Also ich bin, wenn meine Einstellung nicht passt mit den anderen Werten so gut, dann...
Dann ist es halt so.
Genau, ich möchte keinem auf die Füße treten, nur manchen Menschen, aber...
Deswegen finde ich ja auch das Outlaw Diaries, ich finde, das passt so zu dir, Outlaw. Also das ist ja auch, geht ja in dieselbe Richtung.
Also ich muss sagen, El Flamingo hatte mit vielen Sachen, hatten ja einfach auch ein gutes Gespür und die...
Deswegen haben sie es ja auch geschafft.
Ich genau, glaub, die wussten auch, was man machen muss so.
Ja.
Und ich war halt zu der Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass ich Portfolio-Boy sein kann und ich hoffe, es hat denen geholfen, nur mir hat es halt geholfen, dieses Kapitel abzuschließen, dass ich wollte halt mal was produzieren.
Ja.
Und ich hatte mit denen die Möglichkeit und...
Hast du richtig gemacht.
Ich muss auch sagen, das Kamtschatka-Ding ist auch, war ja quasi das Ende von dieser Videoserie und das war halt immer ein Traum von mir, in irgendeine Gegend zu fahren und mit dem Heli mal einen Berg hochzufliegen, da runter zu fahren und schön, dass wir es gefilmt haben, aber eigentlich habe ich alles nur gemacht, um einmal mit einem blöden Heli auf den Vulkan zu fliegen und nochmal runter zu gurken. Und der Rest war halt, ist halt Beiwerk.
Ja, so. Aber ein schönes Beiwerk. Weißt du, die El Flamingo-Jungs, die haben mich auch mal angefragt. Ich glaube sogar fast...
Dass du Fotos machst für...
Nee, die wollten mich filmen. Und das war, glaube ich, noch vorher. Und dann habe ich... Da waren die komplett unbekannt. Also ich kannte die auch nicht. Dann habe ich geguckt, was machen die so. Da gab es wirklich auch nichts zu sehen. Also nur... Schlechtes bisher, ne? Und ich war gerade so in der Blüte meiner Racing-Zeit. Ich glaube, ich war gerade deutscher Meister geworden oder in der Nationalmannschaft. Also ich war so.
Du wolltest eher mit Clay Porter filmen.
Wirklich. Und dann habe ich gesagt, nee, also sorry Jungs, bin ich nicht dabei. Und das ist so ein Move, den bereue ich bis heute, muss ich echt sagen. Also auch hier Shoutout an El Flamingo, weil die haben sich so gemacht, die können's. Und ich habe damals diese Chance, die du da ergriffen hast, die habe ich einfach so ziehen lassen, weil ja, die haben den Shit halt raus. Und ich war damals ein arrogantes Arschloch.
Muss man manchmal auch später checken halt, ne? Aber es, finde ich, gehört da zum Leben auch dazu, dass man Phasen durchmacht, wo man nachher denkt, war vielleicht nicht so cool, aber gehörte dazu.
Ja, aber, also ist jetzt keine tiefe Kerbe, aber ist, kann man darüber reden. Nochmal zurück zu dir. Als ich dich kennengelernt habe, bist du mit Last Bikes rumgefahren. Das ist ja auch so eine Ruhrpott-Marke.
Genau.
Die haben dich auch unterstützt, richtig, oder? Mit
Materialsupport? Richtig nicht, aber die haben mich unterstützt.
Okay, die haben mich ein bisschen unterstützt, ja. Hast du denn irgendwann mal einen Deal mit irgendeiner Company oder warst du immer zu, wie soll ich sagen, unangepasst, um spannend zu sein für eine Firma?
Also das war nie absichtlich. Ich habe auch meine Fühler ausgestreckt. Hatte zwischendurch, den Namen will ich jetzt nicht sagen von der Brand, aber ich hatte auch mal so eine Art Pro-Deal in Aussicht. Aber ich habe extra gesagt, weil ich mir nicht wusste, was mit den Bikes ist, schickt mir mal ein Bike und ich teste das mal und nee, ging nicht. Ich habe mir gedacht, also Biken steht im Vordergrund und ich verdiene damit eh nicht viel Geld, so, dann mache ich lieber meine Baustellen und
kaufe Fahrrad,
wie ich möchte. Ja, beziehungsweise das war halt häufig bei Last einfach ein Deal, dass ich ein Rad für eine Saison kriege. Ein paar durfte ich auch behalten, aber es war jetzt nicht so, hier, ja, drei Rahmen und mach damit, was du willst.
Ja.
Natürlich auch immer mit der Firmengröße zu tun und ich habe mich auch schon zu Anfang recht krass dagegen verwehrt, Social Media zu machen. Und das wurde ganz schnell ziemlich wichtig.
Und warum hast du dich da verwehrt? Keinen Bock gehabt? Oder gab es andere Gründe?
Ja, es war einfach nicht so. Es war für mich einfach nicht mehr real. So.
Hat's keinen Bock?
Ich hatte keinen Bock.
Einfach keinen Bock.
Nee. Ich hab fahren. Ein bisschen habe ich ja auch gemacht. Filmen. Also.
Ja.
Nur als Instagram kam und dann diese reine Selbstpromotion.
Weil das ist, dass das, man mehr Showtyp sein muss als wirklich.
Ja, und vor allen Dingen, dass man, ich fand es immer einen ganz coolen Deal, so, ich stecke Arbeit in Spots und ins Fahren und die Jungs und Mädels, die filmen und fotografieren, kümmern sich um den Rest.
Ja.
Ich fand die Aufteilung irgendwie fair.
Ja, aber die promoten ja sich und nicht
ja, aber
dich wenn, nur am Rande, ja, ne? Wenn ja, man sich dann die, nicht findet, weil du nicht stattfindest.
Ja, was heißt, die promoten sich? Wenn die ein Foto oder einen Film machen, in dem ich mitfahre, dann bin ich ja automatisch promoted.
Ja, aber wenn man dich dann nicht findet, weil du auf Social Media überhaupt nirgends auffindbar bist, ist ja auch schwierig dann.
Ja gut, es steht ja, wenn das jetzt Vimeo oder YouTube ist, dann steht da ja mein Name.
Das stimmt.
Und ich fand halt das immer so geil mit den Magazinen, weil ich habe... ein Poster oder zwei, ein paar Cover, Interviews, Stories und so. Und das sind so meine, die Highlights aus dem Bereich, was Media-Content angeht.
Ja.
Ich habe auch noch ordnerweise das Zeug hier. Möchte ich dir gleich mal was zeigen.
Auf
ist auch noch eine Random bei, die eine oder andere.
Ja, glaube ich.
Genau, und das waren so die Highlights. Und dann ist ja die Frage, wenn du jetzt nicht irgendwie groß davon lebst oder... Mir hat das auch nicht viel gegeben, sage ich mal, jetzt irgendwie ein Bild im Internet zu haben. So, dann war für mich die Frage, warum soll ich das jetzt machen?
Ja.
Und ich mag auch, wie gesagt, dieses Punk-mäßige und kein Social Media zu haben, ist halt auch punkig, oder?
Ist auf jeden Fall punkig.
Hat ja jeder.
Ist auf jeden Fall punkig.
Fast schon.
Also ich glaube, bei vielen ist das so, die das Social Media Game nicht gespielt haben, weil das entweder nicht wollten, so wie du, oder nicht konnten. Manche haben ja auch einfach kein Gefühl dafür, ne? Mhm. Dass dann die Lust noch mehr fiel, weil man einfach merkt, dass die Show da viel wichtiger ist als der Inhalt.
Mhm.
Ne? Also dass die Verpackung ist wichtiger als das, was dahinter steckt. Vielleicht liegt es daran. Ich habe kürzlich eine Kolumne geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Mountainbike. Liest du noch Mountainbike-Magazine?
Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Magazine gibt. Ich dachte, wäre alles tot.
Ja, siehst du mal. Doch, es gibt noch so zwei, drei Magazine. Da habe ich eine Kolumne geschrieben, die sich genau eigentlich damit beschäftigt.
Kannst du mir gerne mal schicken.
Die schicke ich dir mal. Vielleicht haue ich sie mal auch in die Shownotes. Ich könnte es auch vorlesen. Die ist nicht so lang, aber ich glaube, ich habe sie nicht dabei. Soll ich mal gucken, ob ich die dabei habe?
Ja, mach mal gerne.
Weil das ist genau das Thema. Doch, da guck mal, da ist sie. Von Helden zu Hashtags. Pass auf, ich lese jetzt vor. Ich glaube, da rede ich über dich. Früher war ein Held jemand, der auf dem Bike Dinge gemacht hat, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Heute gibt es davon nur noch ein paar. Mir fallen spontan Widmer und MacAskill ein, die letzten ihrer Art, irgendwo zwischen Wahnsinn und Weltklasse. Heute reicht schon oft, die Kamera im richtigen Winkel zu halten. Statt Blut, Schweiß und Staub zählen Reichweite, Engagement und das Timing des nächsten Reels. Wir leben in einer Zeit, in der ein sauber geschnittener und perfekt vertonter Manual-Clip mehr Likes bekommt als ein World Cup-Run. Und manchmal frage ich mich, bin ich zu alt oder ist es einfach nur absurd? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe gute Inhalte. Ich lebe selbst davon, Geschichten zu erzählen, Momente festzuhalten, Dinge schön aussehen zu lassen. Aber wenn Leistung zur Kulisse für Content wird, ist irgendwas verrutscht. Schon mein guter alter Freund Stefan Herrmann, Downhill-Weltmeister 96 und ehemaliger Trainer der deutschen Nationalmannschaft, sagt, es komme ihm vor, als sei heutzutage die Verpackung wichtiger als der Inhalt. Und recht hat er. Früher war nach einem Tag auf dem Bike wenigstens noch irgendwas echt. Eine Schürfwunde, ein geplatzter Schlauch, ein Spruch, den man sich wochenlang noch um die Ohren haut. Heute bleibt oft nur ein Clip im Feed und das war's dann mit dem Erlebnis. Die jungen Fahrer wachsen in dieser Logik auf. Wer Sponsoren will, muss posten. Wer nicht postet, existiert nicht. Und irgendwo zwischen Hashtags, Branddeals und Contentplänen geht verloren, worum es eigentlich ging, ums Fahren. Um den Dreck unter den Fingernägeln, Adrenalinstürze, Teambusse, in denen mehr gelacht als geschlafen wurde. Manchmal scroll ich durch die Feeds und frage mich, wo sind die Typen geblieben, die Rennen fahren, weil sie es wollen, nicht weil sie müssen. Wo ist der Mut, einfach gut zu sein, ohne ständig senden zu müssen? Vielleicht gibt es sie noch irgendwo da draußen zwischen Wi-Fi-Löchern und matschigen Wurzelpassagen, aber sie tauchen in keinem Algorithmus auf. Ich will niemandem den Spaß an Reels verderben. Vielleicht ist das einfach der Lauf der Zeit. Jede Generation hat ihr Ding und vielleicht war unseres einfach ehrlicher, weil niemand zusah. Trotzdem wünsche ich mir manchmal, dass wir uns wieder mehr an echten Momenten festhalten, nicht an Storyviews. Dass wir Fahrer feiern, weil sie Haltung haben, nicht Reichweite. Denn Likes verfliegen, der Algorithmus vergisst. Aber der Moment, wenn du mit zittrigen Händen und matschig verschmiertem Grinsen unten im Ziel stehst, der bleibt. Ganz ohne Hashtag. Ja. Das bist du, Junge.
Ey, finde ich cool. Und ich bin mit vielem d'accord, was du da geschrieben hast. Und das Schöne ist auch, dass ich natürlich das alles mitkriege. Ich habe auch mich schon genug bei Instagram rumgetrieben, weil ich, auch wenn ich da nicht aktiv bin, ich wollte einfach wissen, wie das läuft und so. Ne? Ich will ja auch jetzt kein Dinosaurier sein. Und
dafür bist du auch viel zu jung.
Die, sagen meine Connections, die ich habe, auch zu dem gehobenen Level an Fahrern, das hat mir schon immer, ich kenne halt auch ein paar Rampage-Fahrer und war in Kanada schon irgendwie bei Kurt Sorge zu Besuch, also sein Nachbar ist guter Kumpel von mir.
Mehrfacher Rampage-Gewinner, ne? Der Kurt?
Oder genau, und sein ja. Mein Kumpel, der Garrett Bühler, der war auch schon mehrmals bei Rampage, hat da nie was gerissen, aber der ist
eigentlich... Ist er auch schon mal gefahren? Also nicht die Rampage, aber das Gelände?
Ich?
Ja?
Ja, ich bin auch schon mal. Geil, ich, ne? Auch ganz gut zerlegt, ja. ist schon krass, weil man muss sich einfach dran gewöhnen an diese Exponiertheit und wie der Boden rollt und dieses Blinde und so. Das ist einfach ein bisschen, das ist jetzt auch schon, wann war da? 2012 war ich da, glaube ich. Seitdem hat sich auch einiges getan bei mir, aber okay. Ich würde schon jedem empfehlen, es da erstmal langsam angehen zu lassen. Und ne?
Guter Tipp.
ja, auf jeden Fall waren diese, vor allen Dingen in Kanada, die Treffen mit ein paar Pro-Fahrern, die sich, wo man gar keine Ahnung von hat, zum Beispiel der Kurt tut sich auch schwer mit Social Media, da glaubst du nicht, wenn du sein Profil siehst, weil er hat irgendwie keine, wie viele Follower.
Ja.
Aber bei denen siehst du halt, das muss sein.
Ja klar, die leben davon.
Genau, ne? Aber an sich fühlen die es auch überhaupt nicht und wenn du halt mit denen privat abhängst, so, das ist halt ziemlich real so.
Ja.
Und... Daran habe ich mich eher orientiert. Also ich finde es eher ein bisschen zum Schmunzeln, wenn ich überall an jedem Spot sehe, sobald ein Kiddie auch nur, weiß ich nicht, halbwegs irgendeine Line hingestellt hat, dass also sofort am Spot noch der Clip online gestellt wird und so. Und das heißt ja schon, dass ich gar nicht mehr mit dem Fahren und dem Prozess und so beschäftigt wird, sondern dass man gedanklich schon bei dem...
Beim Output ist.
Genau, beim Output ist und wie der ankommt und so, dass man... Ja, eigentlich die Session auch nur halb gar fährt und gar nicht das Erlebnis komplett mitnimmt. Ich finde das Erlebnis, dass man die Session abschließt und mit dem Gefühl halt nach Hause fährt, genau, was man da gerade gemacht hat. Nur so hat das, finde ich, halt auch einen nachhaltigen
Wert. Ja, oder ein gesunder Mittelweg, sagen wir mal so. Ein gesunder Mittelweg würde ja auch schon reichen. Aber ich habe neulich, also relativ, im Vergleich zu mir, junge Fahrer, mit denen ich ab und zu fahre, und dann haben die sich verabredet, ja, komm, wir gehen mal im Wald klippen. Und ich so, was? Was macht ihr? Ja, wir gehen klippen. Also die gehen in den Wald, um Clips zu machen.
Ich weiß.
Die gehen nicht in den Wald zum Fahrradfahren. Also wir gehen in den Wald zum Fahrradfahren und wenn dabei ein Clip entsteht, nice to have.
Mhm.
Aber das ist für die nicht die Mission. Für die ist die Mission, mit Clips nach Hause zu kommen.
Es gibt ja auch die Reaktion so von wegen, von Leuten, die haben was vor und dann ist halt die Frage, ob jetzt einer ein Handy rausholt und dann ist für die halt aber auch, wenn das nicht gefilmt wird, machen sie es halt nicht. Und das muss ich sagen, bringt es halt wirklich auf den Punkt, weil dann muss man sich halt fragen, warum und für wen macht man es überhaupt, weißt du? Und da möchte ich halt gar nicht hinkommen. Ich finde es geil, wenn ich einen Beweisclip habe. Mein Handy ist voll mit irgendeinem Zeug, was ich bestimmt posten könnte. Aber das habe ich quasi, damit ich... Das ist eine Erinnerung. Und das zeige ich auch meinen Kumpels und so. Aber mir war das Wichtigste, dass ich die Aktion gemacht habe. So. Und das ist halt meine Progression. So. Und das ist mir wichtig beim Radfahren. So.
Ja, mehr so Dokumentation auch so
für genau,
mich selber. Ne?
Genau.
Was ist hier passiert? Ja, cool. Und E-Bike, ist das für dich ein Thema?
Ich muss sagen...
Oder fliege ich jetzt raus?
Nee, ist mittlerweile keine Red Flag mehr. Ich habe mich schon auseinandergesetzt damit. Und ich sag mal so, in den nächsten 5 Jahren vielleicht habe ich dann mal eins.
Hast du dann mal
eins? Es ist nicht ausgeschlossen mehr und ich weiß auch, wofür ich es benutzen würde.
Ich kann sagen, für die meisten deiner Stunts ist es eher hinderlich, glaube ich.
Ich fahre ja auch nicht nur Stunts. Du hast halt zum Beispiel einfach den Radius, du fährst vielleicht einfach mal mehr Strecke, nur für 2-3 Trails, die geil sind, nimmst aber die ganze Strecke in Kauf, weil es nicht mehr so hässlich ist. Ne? Da jetzt hin zu pedalieren, weil
kann man ja auch mal machen, so eine Enduro-Runde, ne? Wie sich das nennt heutzutage.
Sehr gerne, also ich bin zwar bekannt für manche Sachen und manche Leute glauben auch, kriege ich immer wieder zu hören, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur nach der nächsten senkrechten Abfahrt Ausschau halte oder irgendeinen fetten Drop
ja, suche. So hat man dich abgespeichert.
Aber ich fahre Pumptrack mittlerweile echt recht viel Skatepark, Dirtjump, Enduro. Am wenigsten fahre ich Bikepark, muss ich wirklich sagen.
Weil kein Bock, keine Zeit, kein Geld.
Ich muss sagen, ist jetzt irgendwie nicht so, turnt nicht so an irgendwie. Ich weiß, wüsste jetzt nicht genau, warum ich im Bikepark fahren soll. Außer ich bin irgendwo unterwegs und da ist ein geiler Park, den ich mal auschecken will.
Das Gute finde ich, dass man viele Laps machen kann.
Ja, genau, aber das ist für mich halt eher mehr so die Quantität. Und ich suche schon eher die Qualität.
Warst du mal im Greenhill Bikepark?
Ja.
Und, taugt der dir?
Oh, ich war da nur einmal.
Ach so, okay, also taugt dir nicht so.
Und ja. Das hat aber auch, soll jetzt gar nicht, ich will gar nicht den Park bashen oder so. Nee. Das hat in meinen Augen seine Gründe, aber das ist auch ganz klar, weil du, das ist eigentlich das Problem von fast jedem Park, der gut besucht ist. Du musst halt immer einen Mittelweg finden von der Streckenschwierigkeit und gleichzeitig noch, wie viel kann so ein Park gewartet werden, wenn er jeden Tag 400 Fahrer sind und das Wetter hat man auch nicht unter Kontrolle und hat viele Gründe. Ich bin aber eher jemand so, ich mache lieber 3 High-Quality-Abfahrten als 30 Medium-Abfahrten, weil dafür nehme ich einfach zu viel mit daraus, wenn es geil ist.
Ja.
Und ich finde es auch cool, wenn ich zum Spot komme und ich muss erstmal ein bisschen noch was am Spot machen. Oder den Trail freiräumen oder den Locals helfen, irgendwas zu reshapen. Und dann findet die Session statt. Ich finde, das ist das Gesamtpaket ist viel, viel geiler, als zur Kasse zu gehen, Kohle zu latzen, Lift-Ticket und einfach nur konsumieren und Bremswellen kassieren so.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich hatte auch schon eine Überraschung, wenn ich in den Bikepark gegangen bin und eher ein schlechtes Gefühl hatte, dass es richtig geil war. Nur, ich weiß nicht, Autobahnen ballern und ja, häufig sind es einfach schlecht geshapte Jumps und ja, dafür bin ich zu sehr Nerd, weißt du?
Ja, verstehe. So. Ja, also jedes Wochenende wäre das auch nichts für mich. Gibt ja Leute, die wirklich jedes Wochenende Samstag, Sonntag im Bikepark abhängen. Das wird mir auch so zum Halse raushängen. Aber so 2-3 Mal im Jahr finde ich schon.
Ja, zwei, drei im Jahr mache ich es auch.
Ja. Ja, wird Zeit, dass wir mal zusammen Radfahren. Immer. Auf jeden Fall. Wir kennen so lange, sind noch nie zusammen Fahrrad gefahren. Das ist eigentlich ekelhaft.
Stimmt, ey.
Ja, müssen wir echt mal machen. So weit wohnen wir auch nicht auseinander.
Ja. Machen wir sehr gerne, also.
Machen wir sehr gerne, oder?
Ja, jetzt haben wir es ja auch öffentlich gesagt, jetzt können wir nicht mehr. Jetzt geht es gar nicht zurück.
Jetzt geht's obwohl mit dem Army habe ich es auch gesagt und wir haben es immer noch nicht gemacht.
Vielleicht holen wir den einfach dazu.
Das wäre cool, ne?
Ja.
Ja, sollten wir machen. Oder wir besuchen den. Bob Hart ist auch ziemlich gut zum Radeln.
Ja, der hat auch schon gesagt, so zum Thema Essen, das wäre alles wahrscheinlich nur so sketchy Stuff.
Ja, hat er recht.
Ich konnte jetzt nicht verneinen, aber das hörte sich fast so an, als wäre er abgeneigt. Deswegen fahren wir vielleicht echt nach Boppard.
Ja, müssen wir erstmal weich kochen in Boppard und dann kommt er hier rüber. Nochmal kurz seriös, deine Eltern, finden die den Lifestyle geil? Ich meine, mit Ende 30 haben die ja auch nicht mehr viel zu sagen, aber trotzdem machen sich Eltern ja immer Sorgen, was wird aus dem Jungen? Oder haben die das unterstützt oder haben die irgendwann gesagt, boah, mach, was du willst?
Also finanziell war da nicht so viel zu unterstützen, weil damals. Mittlerweile sieht es ja ein bisschen besser aus, aber das war in meiner Jugend viel hat Geld jetzt da nicht so vom Himmel.
Nee, ich meine auch so von der Art. Würde ich sagen, ey, Kind, mach was dich erfüllt oder jetzt lern mal was Gescheites.
Ja, ich habe ja die.
Geh mal zu Dietmar in die Werkstatt.
ich sag mal so, die Boxes habe ich ja getickt mit dem Gescheites. Ich habe erstmal ein Abitur gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung auch abgeschlossen.
Sehr gut.
Und habe aber zwischendurch schon drin schon gemerkt, irgendwie, das wird es nicht so sein. Und als ich dann in dieses selbstständige Trailbau-Geschehen reingegangen bin, fand ich es natürlich erstmal gut, weil lief ja auch von Anfang an und der Junge macht was, so ungefähr. Das Biken steht nochmal ein bisschen auf einem anderen Blatt, weil auch wenn ich jetzt relativ wenige fatale Crashes hatte, war das jetzt natürlich schon, hatten die schon durch immer irgendwie Sorgenfalten so.
Ja.
Aber meine Mutter ist ein gutes Beispiel, die hat sich halt immer einen Kopf gemacht und irgendwann ist sie im Urlaub irgendeine steile Böschung oder eine Treppe runtergelaufen und hat sich ihr Sprunggelenk gebrochen und das war 1-2 Jahre, nachdem ich mir meins gebrochen hatte.
Ach cool, konntest du Tipps geben?
Nee, und sie hat dann gesagt, aber siehst du mal, dir passiert das beim Biken, mir passiert es beim Trippelaufen, fahr einfach Fahrrad.
Genau.
Die wissen natürlich längst nicht, was mir alles passiert, weil ich alles mache so im Detail.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen sind die, glaube ich, froh, dass der Junge was macht und was gefunden hat.
Ja. Hausverwalter bist du ja auch noch, ne? Hast hier eine echt coole WG.
Ich habe auch, da draußen könnte ich dir 2 Stunden Rundgang geben, weil ich alles noch für Projekte rund um Haus und Garten habe.
Das machen wir nächstes Mal.
Also langweilig wird mir halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, wie Eltern so sind, ne? Ich glaube, die wünschen den Kindern einfach das Beste und solange nicht komplett auf eine schiefe Bahn geraten, passt das schon.
Naja, da bist du, glaube ich, von entfernt. Und sonst Zukunftspläne? Erstmal so weiter, wie es läuft, gut?
Zukunftspläne ist, wenig Plan B zu haben, weil Plan A beschäftigt mich genug.
Geil, geil.
Und Plan B kommt immer, wenn es nicht anders geht, aber wenn Plan B schon die ganze Zeit so ein Schatten über einem ist, meine Meinung ist, man nicht fokussiert genug auf Plan A.
Ja, du lässt den Ding freien Lauf, wird schon.
Ja, ich weiß schon, worauf ich Bock habe,
ja,
und arbeite darauf hin, aber das ist jetzt nicht, wird Leute nicht groß überraschen, weil das ist ungefähr das, was ich mache. Das ist schon eher ein ziemliches, also in der, also gegenwartsmäßig, also ich versuche schon, das gerade so zu leben, wie es ist. Und nicht nur, ist halt auch eine Volkskrankheit, viele quatschen halt die ganze Zeit nur von früher, wie geil es war und was man alles gemacht hat. Oder was man macht, wenn man in Rente ist, und dann mache ich und irgendwann mal.
Ja, genau.
Aber wenige setzen sich ja mit der Gegenwart auseinander und ich versuche das einfach so, weil ich lebe ja jetzt, ne?
Absolut.
Und ich habe ja Puls und habe auch Bock und...
You only live once, sagt man ja.
Ja, YOLO halt, ne?
YOLO, YOLO. Ja, sauber. Und wenn jetzt nochmal eine Brand um die Ecke kommt und sagt, hier, hast du Bock für uns zu fahren? Würdest du machen oder sagst du, ich bin hier Outlaw, Leute, lasst mich in Ruhe.
Also erstmal die Voraussetzung, also das ist rein hypothetisch, weil warum sollte eine Brand kommen? Wenn eine Brand kommen würde, hätten die einen Plan. Weil das, ich promote ja keinen Plan. Es gibt ja nicht so, ich bin ja nicht irgendwie im Internet groß. Und sage, was ich mache und wo ich mich sehe und suche eine Brand, sondern eine Brand müsste mich ja quasi suchen und die hätten ja nichts von mir.
Nehmen wir es mal hypothetisch. Du bist ja in der Lage, super Output zu liefern, theoretisch. Ne? Also man könnte aus dir ja was machen.
Ich muss sagen, geile Projekte oder eine coole Kollabo, wenn es einfach ein Match ist, wie man sagt,
ja,
hätte ich voll Bock drauf.
Ja.
Aber mich zu krass dafür verbiegen, warum? Weil ich verdiene mein Geld und gehe biken und
holst dir den Stuff, den du brauchst und bist happy.
Genau, und ich fahre ein Fahrrad, das wurde 2018 zum letzten Mal gebaut und ich habe jetzt über ein Jahr nach einem halbwegs gut erhaltenen Ersatzrahmen gesucht. Geil. Den habe ich jetzt gefunden.
Ja, ich weiß.
Und ja.
Ja, ich hatte ja noch versucht, dir da zu helfen, aber ist schwierig, ne? Ist schwierig.
Ja, wie gesagt, aus der Schweiz habe ich den.
Wahnsinn. Die Schweizer, die haben noch so Nuggets da liegen.
Ja, und natürlich typisch Schweiz, ne? Oder wie man das sich vorstellen würde, halt. Wenig gefahren, super gut erhalten.
Ja, und guter Preis.
Guter Preis.
Guter Preis. Ja, cool. Patrick, ich hab meine Fragen durch.
Ja, cool.
Hast du noch was am Herzen?
Ja, ne?
Letzte
Jungs Woche. Und Mädels, no dick, no ride, ne? Das wisst ihr.
Das wisst ihr. Cool, schön, dass ich hier war, sein durfte in deiner Hacienda und bis ganz bald.
Immer gerne.
Ciao.
Servus.